Sie sind ein bekannter Experte in der Geschichte der USA. Dann sagen Sie mir nach dieser Euphorie von dieser 4. November, wer auf Ihre Meinung ist dann der neue ausgewählte Präsident der USA? Wer ist er eigentlich?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist ja eine Frage, die auch sein Opponent McCain gestellt hat während der Wahlkampagne, um die Leute zu verunsichern. Aber ich würde sagen, er ist eine Verkörperung der neuen Generation in Amerika. Er ist jung, er ist geboren in Hawaii, er hat seine Jugend in Indonesien verbracht. Sein Vater stammt aus Afrika. Er hat Verwandtschaft auf drei Erdteilen. Er hat Verwandte in Afrika, in Asien, in Amerika. Und er ist schwarz, in dem Sinne gehört er zu einer Minorität. Und dass er es geschafft hat, aus bescheidensten, aus armen Anfängen bis ins Weiße Haus, ist die Verkörperung des American Dream, des amerikanischen Traumes.
Die Wahl von Barack Obama zum neuen Präsidenten der USA hat in Europa die Hoffnung auf einen Neuanfang in den internationalen Beziehungen geweckt. Und was denken Sie, diese Erwartungen sind nicht einfach zu hoch, zu groß?
Sie sind sicher sehr hoch, aber ich denke, sie sind darum hoch, weil man sich unter einem Wechsel der außenpolitischen Grundphilosophie sehr viel vorstellen kann. Und die Ablösung von Bush zu Obama ist ein Wechsel von einer Philosophie der Konfrontation zu einer Philosophie der Kooperation. Im Einzelnen wird es sicher viele Diskussionen geben, zum Beispiel über europäische Beteiligung am Krieg in Afghanistan als erstes Thema. Aber im Ganzen wird die neue Administration viel kooperativer, viel dialogischer sein, als es die bisherige amerikanische Regierung war. Und ich glaube auch, dass das Zeitalter des Unilateralismus, das seit Reagan eigentlich die amerikanische Politik dominierte, dass das vorbei ist.
Irak. Steht noch hinter diesem Konzept der Krieg des Friedens gegen den Terrorismus? Ist das das gleiche Konzept wie vorher?
Ich glaube, Amerika hat die Sicherheitsorgane mit der Home Security sehr stark ausgebaut, hat auch die Terroristenorganisation Al-Qaida in Afghanistan verfolgt, soweit möglich. Aber es ist der Krieg gegen den Terrorismus, das ist ein Fass ohne Boden, das ist ein falscher Ausdruck. Man kann nicht gegen ein Operationsverfahren, nicht gegen eine Methode der Kriegführung, und das ist der Terrorismus, kann man nicht Krieg führen. Krieg führen kann man nur gegen eine Nation, gegen eine Gruppe und nicht gegen eine Kampfmethode. Und deshalb wird er, glaube ich, den Kampf gegen den Terrorismus wird er herunterschrauben in der Bedeutung und wird versuchen, diese Länder zu stabilisieren, so dass sie selber mit den radikalen und terroristischen Elementen auf ihren Territorien fertig werden. Das wird das Ziel sein müssen in Afghanistan, denn so wie die Sache jetzt läuft, wird der ganze Krieg in Afghanistan verloren werden.
Wenn wir über Iran sprechen, Obama hat gesagt, man lässt alle Möglichkeiten offen.
Iran war ein Schurkenstaat. Also mit Iran sprachen die USA nicht. Kein Dialog. Hingegen Obama hat erklärt, ich werde mit Iran sprechen, auch ohne Vorbedingungen. Und das kann eine neue Ära einleiten. Das kann nämlich zu einer diplomatischen Einigung führen über diese Anreicherung von Kernelementen und wird in diesem Sinne möglichst in Zusammenarbeit mit Europa, mit Russland, mit Indien und China, hoffentlich zu einer Entspannung führen in dieser Kernfrage. Und Iran hat ja das Recht, Kernkraftwerke, Elektrizität zu produzieren und unter der strengen Kontrolle des Atominstituts, des UNO-Atominstitutes in Wien, El Baradei, wird es auch möglich sein, diese Schwelle einzuhalten zwischen Stromproduktion und Atombombe. Aber das erfordert zusätzlich, dass auch das Verhältnis von der USA zur UNO verbessert wird. Auch da sehe ich im Wechsel von der konfrontativen zur kooperativen Außenpolitik, sehe ich gute Aussichten, dass das passiert.
Gott wird immer in der Diskurs ein amerikanisches Präsident sein. Gott segnet euch, sagte wie alle Präsidenten diese 4. November Obama. Gibt dieser Diskurs nicht ein Konfliktpotenzial?
Ich glaube, dass die Phase der fundamentalistischen Betonung der Religion, und das war ja George Bush eigentlich, der sagen konnte, Gott hat mir gesagt, ich muss in den Irak einmarschieren. Diese Phase ist vorbei. Aber die Amerikaner sind tief religiöse Menschen und es hat in den USA wie in der ganzen Welt die Religion in den letzten Jahrzehnten einen erstaunlichen Vormarsch erlebt und eine Stärkung sogar auch des Fundamentalismus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man wieder etwas abnimmt, dass die Betonung der Religion etwas abnimmt, wenn man wieder die Rationalität auch in den Verhandlungen stärker betont.
Welche Richtung in seine lateinamerikanische Politik?
Ich glaube, mit den Lateinamerikanern wird er gute Beziehungen pflegen. Er wird sogar mit Kolumbien wird er versuchen, gut bessere Beziehungen einzurichten, weil er auch dort eher an die Tradition von Franklin Roosevelt, die Good Neighbor Policy, anknüpfen will, als an die konfrontative Politik eines Henry Kissinger, der sich in Chile einmischte, oder an die konfrontative Politik von Bush und Cheney. Bemühungen, einvernehmlich zu handeln. Ich sehe also im Grunde genommen keine jetzt sehr schwierigen Konfliktherde in Lateinamerika. Die NAFTA, das wird er auch wieder aufgreifen müssen, aber das wird nicht eine erste Priorität sein. Die Immigration wird er auch aufgreifen müssen, aber auch das wird er im Grunde genommen eher milde handhaben. Denn die amerikanische, die kalifornische vor allem, aber die ganze Südwestwirtschaft ist ja von lateinamerikanischen Arbeitskräften abhängig.
Kuba wartet schon lange auf eine Änderung der US-Politik.
Ja.
Glauben Sie, Obama kann der Boykott erleichtern?
Ich halte das für möglich, aber nicht sofort. Wenn Fidel Castro stirbt, dann ist das möglich, dass das sozusagen das Zeichen ist. Oder ob Obama selber diese Verhältnisse schon jetzt angreifen und ändern will. Aber im Grunde genommen ist das eine sehr unnatürliche Situation. Eine durch die Ideologie bedingte unnatürliche Situation. Und ich bin überzeugt, dass außer der Gemeinschaft der Exilkubaner, die ja sehr konservativ gestimmt sind und eher zur Republikanischen Partei gehören und für McCain gestimmt haben, dass eigentlich in den Vereinigten Staaten die jüngere Generation offen wäre für eine Normalisierung der Beziehungen mit Kuba.
Menschenrechteverletzungen von der größten Verteidiger dieser Rechten in der Welt, spreche ich von Guantanamo.
Ja.
Wird Obama ein klares Signal zeigen?
Ich hoffe, er wird am ersten Tag seiner Präsidentschaft Guantanamo aufheben, um damit genau dieses klare Signal zu geben: Ich will zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren, die von der Regierung Bush an vielen Stellen geritzt worden ist.
Sie sind Schweizer. Micheline Calmy-Rey hat gesagt, dass sie keine grundlegende neue Strategie in der Außenpolitik der USA erwartet. Was denken Sie davon?
Das ist wahrscheinlich in Bezug auf die Beziehungen zu einzelnen Staaten, auch zur Schweiz gedacht. Aber ich halte es für, ich würde meinen, es wird ein grundlegend neuer Geist und ein grundlegend neuer Stil einsetzen, nämlich eben ein Stil der Kooperationsbereitschaft anstelle der bisherigen Konfrontationsbereitschaft. Und das ist vielleicht im einzelnen Fall noch nicht spürbar sofort, aber es wird eine atmosphärische Änderung mit sich bringen.
Die Schweiz, erlauben Sie mir die Frage, spielt eine Rolle in der USA-Außenpolitik?
Nein, kann man einfach sagen, sie ist im Grunde genommen zu klein. Sie ist auch nicht Mitglied der Europäischen Union. Das Einzige, was die Amerikaner immer wieder irritiert hat, ist das schweizerische Bankgeheimnis. Und ich denke, dass da der Druck auf die Schweiz weiter aufrechterhalten bleibt, dieses Bankgeheimnis aufzuheben.
Die Schweiz wollte, Frau Calmy-Rey wollte eine Rolle in Palästinien spielen. Glauben Sie in diesem Kontext, dass schon vorbei der Unilateralismus ist, kann man vielleicht erwarten, dass Europa auch eine Rolle spielt in die Lösung in Orient?
Das ist möglich, das ist möglich. Die Europäer haben ja zu Zeiten auch sich engagiert. Ich erinnere an die Rolle der Norweger im Oslo-Prozess. Und es ist durchaus möglich, dass auch andere Mitspieler, auch europäische Nationen, in dieser Nahost-Thematik gute Ideen entwickelt. Die Genfer Lösung beispielsweise des Palästina-Konfliktes hielt ich für einen guten Ansatz, aber es braucht auch Druck. Ganz klar braucht es Druck auf die radikalen Elemente von Hamas und von der israelischen Siedler beispielsweise. Die radikalen Elemente sowohl unter den Palästinensern wie unter den Israeli, die müssen genötigt werden, in einen Kompromiss, in eine Zwei-Staaten-Lösung einzustimmen.